Kammergespräche, der Podcast der Ärztekammer des Saarlandes. Heute zum Thema One Health. Zu Gast Sanitätsrat Dr. Jürgen Rissland und Sanitätsrat Dr. Arnold Ludes. Herzlich willkommen.
Lieber Arnold, am 26. August 2023 haben wir ja praktisch unsere nächste Informationsveranstaltung zum Thema One Health. Wir wollen jetzt praktisch, aber bevor wir auf das aktuelle Geschehen und das, was wir da planen, zu sprechen kommen, nochmal einen kleinen Blick zurückwerfen. Und wir fangen mal ganz vorne an eigentlich. Was war denn eigentlich deine Vorstellung damals, als wir 2016 die erste Veranstaltung gemeinsam geplant haben? Was praktisch war der Mehrwert, den wir eigentlich damit verfolgen wollten, diesen One-Health-Gedanken hier im Saarland auch ein bisschen stärker eben zu implementieren?
Also ich erinnere mich da noch sehr gut dran. One Health heißt ja eine Gesundheit. Das heißt, es gibt eine Verbindung zwischen der Tiergesundheit, für die die Tiermediziner zuständig sind, und der Gesundheit der Menschen. Das machen die Ärzte und Ärztinnen. Und ich hatte schon seit vielen Jahren ein sehr gutes Verhältnis mit den Vertretern der Ärztekammer des Saarlandes. Und da kam mir die Idee, Hintergrund waren die Dissonanzen zwischen Ärzten und Tierärzten im Rahmen der Bewertung von multiresistenten Keimen. Und die Ärzte haben die Tierärzte beschimpft, die sind schuld, und die Tierärzte haben versucht, sich zu wehren, aber so wirklich sinnvoll war das nicht, weil beide hatten ein wenig Recht. Und da kam mir die Idee, wir könnten doch genau dieses Thema mal im Rahmen einer One Health Veranstaltung mit hier im Saarland mit den Kolleginnen und Kollegen der Ärztekammer versuchen zu etablieren. Und das ist uns gelungen.
Ja, wahrscheinlich muss man fairerweise auch dazu sagen, dieses Missverständnis oder Unverständnis, das die beiden Seiten voneinander hatten, das war tatsächlich eben das, was wir auflösen wollten. Wir wollten ja praktisch ein Verständnis schaffen von den auch Aktivitäten, Rahmenbedingungen, mit denen die andere Seite in Anführungszeichen arbeitet, um eben daraus auch lernen zu können und eben auch Dinge ableiten zu können, also ein Wissen ableiten zu können, das man dann hinterher auch in der Praxis eben einsetzen kann. Unter anderem praktisch, wenn man weiß, welche rechtlichen Regelungen da sind, aber auch welche Monitoring-Systeme beispielsweise eben eingesetzt werden. Und das war ja eben gerade bei der ersten Veranstaltung, die Überschrift trug rationale Anti-Infektiva-Therapie in der Human- und Veterinärmedizin, war ja genau das Thema praktisch, welche Instrumente gibt es auf der einen, welche Instrumente gibt es auf der anderen Seite und wie kann man die beiden eben zusammenbringen. Und wenn man jetzt mal so ein bisschen den Blick nochmal dann auf die Jahre, die danach gefolgt sind, richtet, wie schätzt du das denn eigentlich ein? Glaubst du, dass praktisch es uns gelungen ist, hier so ein bisschen auch eine gewisse Sensibilität auf beiden Seiten eben für dieses Thema One Health, für diese Gemeinsamkeiten eigentlich eher zu schaffen und nicht unbedingt auf die praktisch Dinge, die uns trennen, eben in Fokus zu legen?
Ja, es ist uns ja gelungen, sozusagen immer bei jeder Veranstaltung mit unseren Augen in euer System hineinzuschauen, und ihr konntet eben auch unser System das wurde euch bekannt. Und es war ja nicht nur so, dass wir damit die praktizierenden Tierärzte und Ärzte und natürlich Ärztinnen und Tierärztinnen angesprochen haben, sondern auch die im öffentlichen Dienst tätigen. Und es kamen sogar viele Rentner, die einfach an den Themen interessiert waren. Und ich glaube, lieber Jürgen, es ist uns in den 7 Jahren, wo wir jetzt zusammen One Health Veranstaltungen machen, immer gelungen, so interessante Themen hinzubekommen, dass die Teilnahme immer für alle Seiten hochinteressant war. Und deswegen hatten wir ja auch in aller Regel mehr als 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei jeder Veranstaltung. Und bei den Hybridveranstaltungen nach Corona, ein Jahr haben wir ja nur ausgesetzt, dann haben wir es mit Hybrid weitergemacht. Und es waren immer ganz viele Tierärzte da. Und unterm Strich hatten wir zwischen 100 und 180 Teilnehmer an einer solchen Veranstaltung. Und ich bilanziere das so, dass es uns durchaus gelungen ist, uns näher zu bringen und Verständnis zu entwickeln, jeweils für die andere Seite.
Glaubst du auch, dass praktisch dieses One-Health-Konzept jetzt nicht nur im Saarland, sondern generell auch praktisch in Deutschland, dass das wirklich auch einen fassbaren Erfolg nach sich gezogen hat. Also beispielsweise, wir haben ja gesagt, eines der Ausgangsthemen, der wichtigsten Ausgangsthemen, waren die Antibiotikaresistenzen. Genau. Könntest du da praktisch jetzt sagen, ja, da gab es eben schon einen gewissen Erfolgstrend, den man eben vielleicht auch auf diese Aktivitäten One Health praktisch zurückführen kann?
Ja, ich glaube, da durchaus haben wir da sozusagen markante Punkte gesetzt, die dazu geführt haben, dass ein Umdenken erfolgt ist, dass jeder geguckt hat, wo mache ich denn meine Fehler? Und nicht nur mit den Fingern auf die Fehler des jeweils anderen Berufsstandes hinzuweisen. Und im Übrigen haben wir bundesweit hohes Interesse geweckt. Mich hat beispielsweise der Präsident der Bayerischen Landestierärztekammer kontaktiert und wollte wissen, wie wir im Saarland sowas hinkriegen. Er würde das in Bayern auch gerne machen, aber es gelingt ihm bis dato nicht. Ich habe ihm dann mal unsere Tagesordnungen der letzten 3 Jahre geschickt und bin mal gespannt, ob die Bayern jetzt dann auch so ein One-Health-Konzept übernehmen. Im Übrigen ist es so, dass bei den Tierärztekongressen, da gibt es immer einen ganz großen in Leipzig, oder auch der Bundesverband der praktizierten Tierärzte macht einen großen Kongress. Jetzt im 2024 wird es einen westdeutschen Tierärztekongress geben. Und siehe da, die kontaktieren mich und wollen auch Themen haben, One-Health-Themen für ihre Kongresse. Das heißt, wir haben da schon Wellen in Bewegung gesetzt.
Ja, wenn ich jetzt nochmal aus humanmedizinischer Sicht so ein bisschen auf das Thema Antibiotikaresistenzen eingehe. Ja, da gibt es tatsächlich jetzt ganz neue Veröffentlichungen, die praktisch datenmäßig auch unterstreichen, dass wir in gewissen Bereichen sogar einen wirklich Fortschritt gemacht haben. Das heißt, dass die Resistenzraten, die jetzt teilweise bei Erstisolaten eben gefunden werden, verschiedene Erreger, Escherichia coli beispielsweise oder Klebsiella pneumoniae, in Bezug beispielsweise auf die Resistenz gegen Drittgenerations-Cephalosporine, da ist tatsächlich ein positiver Trend eingetreten, dass diese Resistenzraten sinken. Und das bedeutet wieder im Umkehrschluss, dass tatsächlich eben auch die Handlungsspielräume zum Einsatz dieser immer noch wirksamen Antiinfektiva wieder größer geworden sind. Also das sehe ich schon als einen, wenn man so will, einen Faktor, bei dem One Health, bei dem praktisch das gegenseitige Verständnis, bei dem die verschiedenen Aktivitäten im Bereich eben Kontrolle über den Einsatz von Antiinfektiva, Monitoring praktisch der Resistenzsituation, sich vielleicht gegenseitig unterstützt haben. Auf der humanmedizinischen Seite gibt es da eben auch noch weitere Aktivitäten, zum Beispiel das Antibiotic Stewardship, das hier auch im Saarland jetzt seit einigen Jahren betrieben wird, also praktisch eine besondere Ausbildung mit dem Ziel, dass die Leute wissen, wie eine rationale Antiinfektiva-Therapie eben wirklich auszusehen hat. Aber tatsächlich ist der One-Health-Gedanke sicherlich hilfreich gewesen. Er ist nicht alleinentscheidend, aber war sicherlich eben hilfreich. Und wenn du sagst, dass das auch überregional ein bisschen Aufsehen erregt hat, dann freut mich das. Auf der humanmedizinischen Seite ist es ähnlich. Auch praktisch unser Kammerpräsident Dr. Mischow ist auch teilweise bei den Ärztetagen eben darauf angesprochen worden. Und ich jetzt als Verbandsvorsitzender der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes, wir konnten solche Themen auch auf dem Bundeskongress schon verankern. Also ich glaube schon, dass da ein bisschen was in Bewegung eben gekommen ist. Wenn wir mal versuchen, das so ein bisschen praktisch auch nochmal ganz konkret zu machen. Jetzt haben wir ja schon über eben verschiedene Vorteile bei der Antibiotikaresistenz eben gesprochen. Aber vieles hängt ja mit Zoonosen zusammen. Also das heißt praktisch diese Schnittstelle, der Übergang praktisch von Infektionserreger aus dem Tierreich auf den Menschen. Würdest du auch da denken, dass wir da Fortschritte gemacht haben?
Ich will es hoffen, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Wir wissen ja, dass eine Vielzahl von Erkrankungen bei Menschen auf Tiere zurückgehen, auf lebende Tiere zum einen, aber eben auch auf Lebensmittel. Lebensmittelinfektionen sind ja gerade für jemanden im öffentlichen Gesundheitsdienst auch an der Tagesordnung, Salmonellen und andere Enteritis-Erreger insbesondere. Und wir haben ja auch bei den jetzt aktuellen Krankheiten immer wieder den Bezug zu Tieren. Auch Corona wird ja nachgesagt, dass es irgendwo aus dem Tierreich kommt und sich dann entsprechend durch Mutationen so entwickelt hat, dass es eben hochgradig humanpathogen geworden ist. Das Gleiche kann auch bei der Geflügelgrippe passieren. Ein Influenza-Virus von dem wir wissen, dass es enorme Entwicklungskapazitäten hat durch hohe Mutationsraten. Und ganz schnell ist auch in dem Bereich bei Influenzaviren dann ein Mutant da, der humanpathogen ist. Wir wissen auch, das ist allerdings schon ein paar Jahre her, dass auch weniger humanpathogene Influenza-Stämme, zumindest mal bei intensivem Kontakt, bei Tierärzten, die in die Hühnerstelle reingehen mussten, um die Tiere letztendlich zu töten, da gab es Todesfälle.
Also daran sieht man eben, dass dieses Überwinden der Speziesbarriere, das ist nämlich das, was eigentlich passieren muss, wenn ein Erreger praktisch aus dem Tierreich auf den Menschen übergehen muss, dass das keine kleine Hürde ist. Da müssen meistens besondere Rahmenbedingungen noch dazukommen, sei es jetzt, dass der Erreger sich praktisch anpasst an den Menschen, Mutationen eben entwickelt oder dass es eine besondere Nähe gibt, eine besondere Exposition. Und ich glaube, wenn ich das so ein bisschen aus der humanmedizinischen Sicht betrachte, gibt es wirklich eine Reihe von Erregern, die mir einfallen, bei denen dieses Zusammenwirken praktisch von Veterinärmedizinern und Humanmedizinern wirklich auch hilfreich war für das Erkennen beispielsweise von Reservoiren. Wo praktisch kommt der Erreger her? Welche Rahmenbedingungen sind denn notwendig, damit er eben wirklich überspringen kann? Und was macht man, wenn er übergesprungen ist? Wie geht man dann damit um? Ich nehme jetzt mal als Beispiel das Borna-Virus, die Borna-Virus-Situation, wo wir wirklich in den letzten 5 Jahren gemeinsam extrem aktiv waren und versucht haben, praktisch diese Infektionswege herauszufinden und eben auch zu sagen, wo sind die Reservoire, wie kommt es denn dazu, dass der Erreger wirklich überspringt. Und auf der anderen Seite haben wir mit Hepatitis E-Virus beispielsweise einen Erreger, wo wir tatsächlich durch diese Zusammenarbeit mittlerweile schon eben herausgefunden haben, dass es genotypabhängig unterschiedliche Expositionswege gibt, die auch dann wiederum praktisch einerseits einen Bezug zu Lebensmitteln haben, Schweinefleisch, Wildschweinefleisch beispielsweise. Das sind die Genotypen 3 und 4 oder Genotypen 1 und 2, die tatsächlich ganz normal über Wasser und direkten Kontakt übertragen werden können. Und das tatsächlich zu wissen, diese Differenzierung zu wissen und zu wissen, dass hier in Deutschland eigentlich vorrangig der Genotyp 3 da ist und wir deswegen eigentlich auch in der Regel keine großen Ausbrüche haben, keine Massen praktisch an Fälle von eben Exponierten und eben Erkrankten, das fand ich auch schon nochmal wichtig. Wenn man jetzt noch ein Thema weiter guckt, würdest du noch denken, dass auch auf der veterinärmedizinischen Seite wirklich sowas wie eine Art praktischer Mehrwert da ist? Also wenn jetzt tatsächlich mir nochmal überlegen, was muss denn der niedergelassene Tierarzt, ja, was könnte der von einer solchen Veranstaltung mitnehmen? Praktisch, was ist da eben für ihn, was steckt da drin mit dem One Health-Gedanken?
Naja, das habe ich eingangs ja schon gesagt. Es erweitert den Horizont. Wir haben ja so ein Konzept entwickelt, dass wir die entsprechenden Themen oder die Titel der Referate immer von der einen Seite, von der ärztlichen Seite und dann eben auch von der tierärztlichen Seite beleuchten. Und jeder lernt von dem anderen, lernt auch zu verstehen, warum die Ärzte jetzt eben zum Beispiel mehr auf die Klinik schauen und die Tierärzte mehr auf die Prophylaxe, weil wir ja auch ganz andere Instrumentarien haben, um letztendlich die Krankheiten, auf der einen Seite die Tierseuchen und auf der anderen Seite die Krankheiten, die eben der Mensch bekommen kann, wie wir die bekämpfen. Und auch da hatte ich den Eindruck, gerade bei dir, bei der letzten Veranstaltung, als es um afrikanische, vorletzten Veranstaltung, als es um afrikanische Schweinepest ging, dass es vielen Humankollegen gar nicht klar war, wie rigoros wir da vorgehen müssen durch europäisches Recht und sozusagen ganze Regionen schweinefrei machen. Das ist keine schöne Arbeit, aber auch das sollten eben alle wissen, die mit Medizin zu tun haben. Und das ist für mich auch eine ganz fruchtbare Angelegenheit. Und ich will noch eines hinzufügen, da sind wir wieder bei den Antibiotika. Gerade die Cephalosporine der dritten und vierten Generation und auch die Fluorchinolone standen ja für die Tiermedizin auf der Kippe. Man wollte uns die nehmen, weil sie als Reserveantibiotika dem humanmedizinischen Gebrauch vorbehalten werden sollten. Das konnten wir als Tierärzteschaft verhindern, aber wir machen da bei jeder Anwendung dieser Spezifika ein Antibiogramm. Also jeder Hund oder auch jede Schlange oder jedes Kaninchen, das ein Fluorchinolon erhält, die sind sehr verträglich bei diesen Tierarten, muss vorher, bevor das Antibiotikum, beziehungsweise es muss bei der Anwendung ein Antibiogramm erstellt werden, in jedem einzelnen Fall. Da hat die Humanmedizin noch ein bisschen Nachholbedarf. Aber in der Tiermedizin wurde es auch erreicht, dass der Einsatz von Antibiotika, insbesondere im Nutztierbereich, Geflügel und Schweine, große Ställe, große Tierbestände, braucht man viele Medikamente, dass der Einsatz in Tonnagen pro Jahr mehr als halbiert wurde in den letzten 5 Jahren.
Und daran sieht man eben, dass wahrscheinlich eben wirklich dieses einmal Fokussieren und auch durch konkrete Handlungsaktivitäten ableiten, dass das eine wichtige Geschichte ist. Kommen wir nochmal praktisch jetzt auf unsere bevorstehende Veranstaltung. Was können denn praktisch jetzt Tierärztinnen und Tierärzte von der Fortbildung am 26.08. erwarten?
Naja, ich bin wirklich stolz darauf, den Herrn Professor Mettenleitner gewonnen zu haben, der Präsident des Friedrich-Löffler-Institutes, der ein ausgewiesener Virologe ist, Spezialist, europaweit anerkannt, der kommt nach Saarbrücken. Darauf können wir wirklich stolz sein. Genauso wie bei der ersten Veranstaltung 2016, der Andreas Hensel hier war, der Leiter des Bundesinstituts für Risikobewertung. Und was die Herren uns zu erzählen haben, auch der Professor aus Berlin, Rösler. Der Rösler, der One Health aus der Sicht des Hochschullehrers darlegen wird. Und Herr Mettenleiter wird über die globale Betrachtung von One Health sprechen. Also da erwarte ich mir schon eine enorme Horizonterweiterung für mich selber und natürlich auch für meine Kolleginnen und Kollegen und ich hoffe, du auch für die Deinen. Und im Übrigen haben wir ja noch einen Vortrag von einem hausgemachten Referenten von der Inneren Medizin hier in Homburg, der über neue pathophysiologische Erkenntnisse bei Virusinfektionen, One Health Virusinfektionen in der Intensivmedizin sprechen wird. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, was der Herr Becker uns zu erzählen haben wird.
Da kann ich gerade auch nochmal aufgreifen. Das wird sicherlich eben auch praktische Konsequenzen haben. Er wird zwar den Schwerpunkt auf die Pathophysiologie legen, aber es geht beispielsweise auch um Beatmungstechniken, also praktisch den Einsatz der extrakorporalen Membranoxygenierung und auch da praktisch die Steuerung dieser entsprechenden Technik in Abhängigkeit von den pathophysiologischen Vorstellungen, die man hat. Und er wird das am Beispiel unter anderem auch von Influenza-Viren und eben auch SARS-CoV-2 nochmal so ein bisschen verdeutlichen und damit auch praktische Handlungsempfehlungen eben aussprechen. Und was mich eben auch noch sehr freut, ist, unser letzter Beitrag wird eben auch das Thema Klimawandel in gewisser Weise mit einbeziehen, nämlich Arboviren praktisch aus der One Health-Perspektive. Darunter versteht man eben beispielsweise West-Nil-Virus, da versteht man eben drunter auch Chikungunya-Viren, Viren, die vor nicht allzu langer Zeit noch hier als Exoten galten, die aber teilweise schon in Deutschland jetzt autochthon erworben werden können, West-Nil-Virus beispielsweise, oder bei denen wir davon ausgehen müssen, dass in den nächsten Jahren, und ich meine das jetzt nicht in einem übermäßig langen Zeitraum, eben bei uns auch auftreten werden. Es gab vor nicht allzu langer Zeit einen größeren Ausbruch von Chikungunya praktisch in Rom, unmittelbar auch rund um das Kolosseum mit insgesamt 300 Betroffenen. Also das zeigt schon, dass praktisch auch sozusagen die Wahrscheinlichkeit eben wächst hier in Deutschland und das wird nochmal eben von Jonas Spitschanasit nochmal betrachtet werden. Auch darauf freue ich mich und ich hoffe eben, dass viele der Kolleginnen und Kollegen, die jetzt heute unserem Podcast zugehört haben, auch unsere Einladung Folge leisten und sich dann am 26. August hier in der Ärztekammer des Saarlandes einfinden werden.
Oder sich online zuschalten.
Genau.